Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fluxkompensator Podcast mit Franz Indra
und Stefan Preiß. Heute geht es um den Candyman, und zwar um die Verfilmung aus dem Jahr 1992 von Bernard Rose nach der Erzählung The Forbidden von Clive Barker aus dem fünften Buch des Blutes. Clive Barker hat ja seine Romane Hellraiser und Cable selbst verfilmt, und die dritte große Clive Barker-Verfilmung wurde eben der Candyman von Bernard Rose, der vorher Paper House gedreht hat, also ein Horrorfilm mit psychologischen Elementen, der aber im Nachgang eher durch Produktionen wie Ludwig van B. bekannt wurde, die jetzt keine Horrorelemente mehr beinhalteten.
Bernard Rose hat auch eine nicht ganz unwichtige Nebenrolle in dem Film übernommen, als arroganter Professor. Ansonsten spielt Virginia Madsen mit, die in Dune, der Wüstenplanet von David Lynch, eine Prinzessin spielt, die zum Beispiel ganz am Anfang des Films die Einleitung spricht über dem Sternenhimmel. Und die Hauptrolle, der Candyman, der wurde gespielt von Tony Todd, der auch bei Colors, Farben der Gewalt dabei war und danach doch dann so gewisser Berühmtheit kam durch die Final Destination Filme, wo er immer so ein bisschen als Sprecher des Todes kleine Auftritte hatte.
Und das ist ein sehr gutes Stichwort, vor allen Dingen eben auch Colors, wo es ja auch um die Gang-Thematik geht. So eine Geschichte haben wir beim Candyman auch. Also wir werden jetzt dann später noch über den Ort der Handlung auch näher sprechen. Aber zunächst einmal ist Candyman erst einmal ein Slasher-Film. Also man kennt ja Michael Myers aus Halloween, man kennt Jason aus der Freitag der 13. Reihe. Aber der Candyman hat eher Gemeinsamkeiten mit Freddy Krueger aus Nightmare on Elm Street und den Folgefilmen, weil der Candyman spricht, also er hat Dialoge, teilweise sogar mit philosophischem Hintergrund, und auch die Bewaffnung ist ziemlich ähnlich. Also Freddy hat ja seinen Messerhandschuh, während Candyman einen Haken trägt. Gut, das hat auch wie bei Freddy einen biografischen Hintergrund mit. Die Bewaffnung ist da ähnlich, auch die Hintergründe. Also Freddy Krueger war ja im richtigen Leben, also gehörte zur Arbeiterklasse, wird als Industriearbeiter in den Filmen dargestellt, wahlweise als Hausmeister oder Gärtner, also ist in einer Position unterhalb der gehobenen Mittelschicht. Und beim Candyman geht es eben darum, dass er im richtigen Leben der Sohn eines früheren Sklaven gewesen ist, der aber zu Reichtum gelangte, also er ist in der Klassenstruktur aufgestiegen. Der Candyman war ein Künstler, ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu Freddy Krueger, aber beide teilen eben das Schicksal, dass sie im richtigen Leben marginalisiert gewesen sind. Candyman hat auch einen interessanten Hintergrund, weil die Gestalt des Candymans ist in der Filmhandlung mehrdeutig. Unter Candyman versteht man im Slang oft einen Drogendealer. Und der Candyman tritt ja auch in zwei Personen auf. Es gibt den Candyman einmal als realen Verbrecher, der Morde begeht, die mit einem Haken, und es gibt eben den Candyman als Geistwesen, worüber auch der Zuschauer längere Zeit im Unklaren gelassen wird, ob jetzt diese Figur tatsächlich real besteht oder in der Einbildung der weiblichen Hauptfigur, die an einer Doktorarbeit über urbane Legenden schreibt und aus dem Grund sich eben im Cabrini-Green-Viertel aufhält.
Ja, Drogendealer und Cabrini-Green war das nächste Stichwort, denn tatsächlich hat Bernard Rose, der auch das Drehbuch geschrieben hat, die Vorlage in die USA verlegt, nach Chicago, in die damalige Gegenwart, in eben jene berüchtigten Cabrini-Green-Sozialbauten, die es wirklich gibt und die, ja, man muss sagen, ein übles Ghetto sind, voller Gewalt und in Hand der Gangs, so dass die Dreharbeiten, die an den Originalschauplätzen auch stattfanden, nur unter Polizeischutz stattfinden konnten. Man weiß jetzt nicht, also wie übertrieben vielleicht die Vorkehrungen waren, aber sie hatten schon ihren Grund. Es wurden sogar die Dächer abgesperrt, nicht dass dann irgendwelche Scharfschützen auf das Filmteam schießen können. Einige Bewohner von Cabrini Green treten auch als Komparsen im Film auf. Und natürlich hatten alle Schauspieler dann schon ein mulmiges Gefühl, wie sie später erzählt haben, unter diesen Bedingungen dort zu drehen. Zum Glück gab es aber keinerlei Zwischenfälle. Und Cabrini Green ist also ein ganz wichtiger, ja, fast wie weiterer Schauspieler für diesen Film, der Drehort. Eine weitere Bekanntheit hat auch mitgewirkt in dem Film, nämlich Philip Glass für die Musik, die wie immer sehr eindringlich Philip Glass typisch klingt. Und dass er für diesen Film angefragt wurde, mag auch mit Cabrini Green zu tun haben. Denn davor hat Philip Glass die Musik für Coen's Cutsey geschrieben, wo auch so ein gescheiterter Sozialbau dann auftaucht. Ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen ausspricht.
Proud Ego.
Proud Ego, der damals gesprengt wurde als eben gescheitertes Projekt. Und diese Sprengung befindet sich in Coen's Cutsey zur Musik von Philip Glass, der also hier nun auch Cabrini Green sozusagen vertont hat.
Und Stichwort Cabrini Green, auch das ein Beispiel für sogenannten gescheiterten Sozialwohnungsbau. Candyman verbindet zwei Handlungsstränge. Einmal, Bernard Rose ist ja der Wissenschaftler, der die Legende vom Candyman erzählt. Der Candyman, der 1890 als Sohn eines früheren Sklaven selbst eben zu Wohlstand gelangt ist, Bilder malt und eine Frau porträtiert hat, in die er sich verliebte. Die beiden wurden ein Paar, was deren Vater, ein Großgrundbesitzer, erheblich missfiel, und er beauftragte dann eine Gang, den Candyman zu überfallen, die ihn dann später eben auch töteten. Auch da haben wir schon die Verknüpfung eigentlich in eines der dunkelsten Kapitel der US-Geschichte, die Sklaverei, die trotzdem anhaltende Diskriminierung. Und vor allen Dingen, wir haben Cabrini Green in der Vergangenheit beherrscht eigentlich von Gangmitgliedern, was sich bis in die Gegenwart durchzieht. Wir sind damit, und das macht die Seriosität dieses Films sehr stark aus, wir sind auch damit konfrontiert, dass die Bewohner von Cabrini Green selbst ganz massiv unter diesen Gangs leiden und vor allen Dingen unter der Stigmatisierung, Bewohner von Cabrini Green zu sein. Es gibt eine Szene in dem Film, wo die Hauptfigur und ihre Kommilitonin von der Uni sich eben erkundigen und eben bei einer Frau, Anne-Marie, vorsprechen, die gleich einmal unterstellt, ja, ihr möchtet in eurer Studie beweisen, dass wir alle kriminell sind, dass wir alle dumm sind. Also, dass man da schon einmal merkt, die Bewohner von Cabrini Green sind ständiger Diskriminierung ausgesetzt. Vor allen Dingen, was auch interessant ist, die Kommilitonin der Hauptfigur ist ja selbst afroamerikanischer Herkunft. Sie wird aber, das ist auch das Spannende, von Anne-Marie Cabrini Green als Weiße empfunden. Und was auch noch geschieht, als die Doktorandin angegriffen wird in Cabrini Green, wird der ganze Stadtteil abgeriegelt. Die Täter werden ausfindig gemacht, was bei den vorhergegangenen Morden eben nicht der Fall gewesen ist. Anne-Marie sagt auch, also sie hätte den Notruf gewählt, aber niemand ist gekommen. Das ist tatsächlich der Hinweis auf einen realen Kriminalfall, der sich in Cabrini Green einmal ereignet hat. Also eine Frau hat den Notruf gewählt, aber die Frau war bei der Polizei bekannt aufgrund einer psychischen Erkrankung, niemand ist gekommen und sie wurde tatsächlich von zwei jugendlichen Einbrechern ermordet. Also insofern werden im Candyman äußerst, ja gut, reale Themen aufgegriffen, und eigentlich, wenn man davon spricht, Candyman ist ein Horrorfilm, aber er zeigt eben auch den ganz realen Horror von Armut, gesellschaftlicher Ausgrenzung, Diskriminierung und vor allen Dingen Rassismus.
Und ist damit tatsächlich auch heute noch sehr aktuell. Ein Horrorfilm, wie du sagst, es ist ja ein Genrefilm, der auch vordergründig als B-Movie wahrgenommen wurde. Er hat auch so einige typische Genre-Eigenschaften, einige Slasher-Effekte, das Final Girl-Motiv, die am Anfang schwache Frau, die sich am Ende zur Kämpferin entwickelt, so dass eben unter diesem Eindruck der Film im ersten Blick ein bisschen unter Wert verkauft wird. Also man nimmt auch einige Effekte dann automatisch etwas anders wahr als bei einem Film, der mehr als im Arthouse-Gewand daherkommt. Zum Beispiel spricht der Candyman mit verzerrter Stimme, weil er ja ein Geistwesen ist, was aber im ersten Moment einfach als der übliche Horror-Effekt einem erscheint. Es gibt auch ein paar Stellen im Film, die etwas subtiler noch besser gewesen wären bei manchen Dialogen. Aber insgesamt war es damals schon überraschend für viele Zuschauer, weil der Film eigentlich eine viel höhere Qualität hat, als man jetzt von einem Slasher-Film, einem Horrorfilm, einem B-Movie erwarten würde. Das liegt zum einen mal auch an der Bildgestaltung. Die Kameras sind nicht gut und vor allem die Ausstattung, allein eben schon die Wahl des Drehorts, aber auch die Graffiti, die für den Film verwendet wurden, die dann auch wiederum Horroreffekte auslösen, wie ein schreiender, verzerrter Mund, durch den man wie durch einen Durchgang hindurchsteigen kann, sind eben mit viel, viel höherer Qualität umgesetzt, als das bei solchen Filmen normalerweise erwartet wird. Und es ist auch so, dass die Handlung eigentlich sich ganz anders entwickelt, als man erwartet. Es ist eben nicht so, dass jetzt hier der böse Geist aus der Vergangenheit kommt und der Reihe nach irgendwelche Teenager umbringt, was der Film sogar selber ein bisschen persifliert, weil ja eben die Doktorarbeit über Urban Legends geschrieben wird. Aber tatsächlich nicht nur durch die realen Bezüge, durch die Verankerung in der Gegenwart, die realen Probleme in den Sozialbauten, die realen Kriminalfälle, auf die Bezug genommen wird, ändert sich das Bild, die Handlung geht auch dann in eine ganz andere Richtung weiter und auch das Ende ist anders, als man es am Anfang erwartet.
Ja, das war's für heute mit dem Candyman. In einer kommenden Episode können wir uns dann auch mit der Neuverfilmung auseinandersetzen, über die Gemeinsamkeiten oder auch über die Unterschiede. Bis zum nächsten Mal.